Alle Augen warten auf dich, Gott, und du gibst ihnen Speise zur rechten Zeit. Diese Worte aus dem 145. Psalm stehen über dem Erntedankfest, das wir an diesem Wochenende feiern. Und manchmal geht die Saat auch ganz überraschend auf, denn wir begehen auch den 3. Oktober, den Tag der deutschen Einheit. So sind wir hier und zusammen im Namen Gottes, der Himmel und Erde gemacht hat, der Wort und Treue hält ewiglich und der nicht loslässt auch nur ein Werk seiner Hände. Amen. Wir haben es gerade schon als Vorspiel gehört, kommt mit Gaben und Lobgesang, jubelt laut und sagt fröhlich Dank. So wollen wir es nun singen aus dem Gesangbuch, die Nummer 229, die Strophen 1 bis 3. Lasst uns beten. Du, unser Gott, komm in unsere stolze Welt, die immer wieder davon beherrscht wird, dass alles aus unserem menschlichen Denken, aus unserem menschlichen Können und aus der Kraft unserer Hände entsteht. Und was ist, wenn nichts wächst? Was ist, wenn der Erfolg ausbleibt? Was ist, wenn plötzlich Wasser und Lava alles zerstören, die Ernte, Häuser, Leben? Dann spüren wir, wie ohnmächtig und hilflos wir Menschen sind. Dann wird uns bewusst, wie sehr wir angewiesen sind auf einen gesunden Boden und auf ein lebensförderndes Klima. Dann wird uns bewusst, wie wenig wir letztlich steuern können. Und es wird uns bewusst, dass auch wir selbst uns damit die Lebensgrundlagen entziehen. Wir blicken auf die Ernte. In der Landwirtschaft, aber auch ganz persönlich in unserem Leben. Früchte reifen und manches ist vielleicht auch karg ausgefallen. Manch einer ist enttäuscht, andere sind fröhlich über ihre Ernte und Erfolge. Wir säen und ernten, doch Wachstum und Gedeihen liegen in deiner Hand. Lass uns mit Bedacht und Demut die Erfolge genießen und die Früchte unserer Arbeit. Mach uns dankbar und zufrieden. Darum bitten wir dich von ganzem Herzen. Amen. Der Psalm 104 lobt Gott, den Schöpfer. Lobe den Herrn, meine Seele. Du bist erhaben, schön und festlich gekleidet. Aus Licht ist der Mantel, der dich umhüllt. Und wie ein Teppich breitet sich der Himmel aus zu deinen Füßen. Du thronst über dem Regen und fährst auf den Wolken, als trage der Wind dich auf seinen Flügeln. Wie Boten schickst du die Winde vor dir her und machst die Feuerflamme zu deinem Diener. Lobe den Herrn, meine Seele. Du hast die Erde festlich gekleidet. Du ließest die Berge sich zusammenfalten und die Täler sich hinabsenken. Du hast eine Grenze gesetzt zwischen dem Meer und dem festen Land, damit die Wasser das Land nicht bedecken. Lobe den Herrn, meine Seele. Du hast Feld und Wald festlich gekleidet. Deine Hand macht das Land fruchtbar, lässt die Weiden grünen und auf dem Acker den Weizen wachsen. Du lässt die Saat gedeihen und den Wein reifen. Lobe den Herrn, meine Seele. Du hast das Firmament festlich gekleidet. In deinem Namen teilt der Mond das Jahr in Monate, und die Sonne lässt du auf- und absteigen, dass sie den Tag von der Nacht scheidet. Deine Werke sind groß und viel, und weise hast du sie geordnet. Lobe den Herrn, meine Seele. Du hast alles, was lebt, festlich gekleidet. Du gibst allen ihre Speise zur rechten Zeit, und mit deiner Hand sättigst du deine Geschöpfe. Sie leben aus deiner Güte, und ohne deinen Heiligen Geist müssen sie wieder zu Staub werden. Mit dem Hauch deines Geistes hast du alles geschaffen und erneuerst täglich die Gestalt der Erde. Lieber Paulus, darf ich dich überhaupt so anreden, so vertraut? Du bist ja schon eine Autorität in der Christenheit, denn das kann man ja wohl sagen, ohne dich wäre die Geschichte des Christentums wohl ganz und gar anders verlaufen. Vielleicht gäbe es das Christentum ohne dich ja gar nicht. Dir ist ja der auferstandene Christus erschienen und diese Begegnung hat deinem Leben ja eine ganz andere, ganz neue Richtung gegeben. Seitdem hast du das Evangelium gepredigt, die gute Nachricht. Für dich war diese Begegnung ja wie eine Befreiung, ein neues Leben. Denn das war ja deine Erkenntnis, allein der Glaube zählt. Und erst einmal glaubt Gott an mich. Gott kommt mir zuvor mit seiner bedingungslosen Liebe. Woher ich das weiß? Aus deinen Briefen, die du geschrieben hast, an die Gemeinden, die du ja auch gegründet hast. Du hast ja nicht nur hinter einem Schreibtisch gesessen und kluge Gedanken in die Welt geschickt. Verstehe mich nicht falsch, kluge Gedanken waren das ja schon. Und an manchen haben wir bis heute auch noch schwer zu kauen. Das liegt ja auch daran, dass wir nur eine Seite der Briefkorrespondenz lesen können. Was die Gemeinden oder einzelne Christinnen oder Christen geschrieben haben, das müssen wir uns ja immer wieder hinzudenken und das macht es ja auch nicht einfacher. Aber worauf ich hinaus will, als Zeltmacher, das war ja dein erlernter Beruf, hattest du festen Boden unter den Füßen. Du warst einer von ihnen, von den Menschen, die dir wichtig waren. Du hast ihre Sprache gesprochen. Und deswegen erlaube ich mir, auch so vertraut dich heute anzusprechen. Ich hoffe, du verstehst mich und uns, denn Status, Fragen und Etikette lagen dir fern. Du bist viel gereist, nicht um Urlaub zu machen, sondern um zu predigen, um das, was dich umtreibt und wovon du überzeugt bist für dein Leben, auch anderen zu sagen, sie davon zu überzeugen. Und ich glaube, du konntest gar nicht anders, als die Freude, die dich erfüllt, mit anderen zu teilen. Teilen ist ein gutes Stichwort. Denn manchmal geht es ja auch darum, ganz handfest zu teilen, um in der Not zu helfen. Dein Projekt, von dem du, lieber Paulus, in einem Brief an die christliche Gemeinde in Korinth schreibst und das du initiiert hast und das dir ganz besonders am Herzen lag, war eine Kollektensammlung für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Du hast Geld gesammelt und die anderen christlichen Gemeinden dazu aufgefordert, für die Brüder und Schwestern in Jerusalem ebenfalls Geld einzusammeln. Ich weiß, dass das gar nicht so einfach ist, andere davon zu überzeugen, für ein Projekt zu spenden. Wie stellt man das am besten an, dass Menschen geben, dass sie teilen, Geld geben für andere, für Menschen in Not. Diese Kollekte war für dich eine Herzensangelegenheit. Und für dich ging es darum auch um mehr als nur um eine schnöde und als Pflicht empfundene Geldsammlung. Für dich, lieber Paulus, war die Kollekte auch ein Zeichen der Verbundenheit und der Solidarität. Wir gehören zusammen als christliche Gemeinschaft. Egal ob in Korinth oder Jerusalem, in Südniedersachsen oder Südafrika, wir sind eine Kirche. Aber aus deinem Brief höre ich, dass die Sache wohl etwas ins Stocken geraten ist. Ob du enttäuscht warst und vielleicht auch so sanften Druck ausüben musstest? Ich kann dich gut verstehen. Da hat man eine gute Idee und die anderen ziehen nicht so richtig mit, wie man sich das erhofft hatte. Da wird man dann auch schon mal ungeduldig und vielleicht auch harsch mit den anderen, obwohl man das gar nicht will. Das ist auch der Grund, warum ich dir schreibe. Einfach mal aufschreiben, was einen so beschäftigt. Ich merke, das tut mir gut. Das, was mich bewegt, auf Papier zu bringen. Und ich kann so meine Gedanken besser sortieren. Und was aufgeschrieben ist, ist erstmal raus aus meinem Kopf und meinem Herzen. Ich habe also im zweiten Brief an die Gemeinde in Korinth den Absatz über deine Kollektensammlung gelesen. Und ich bin dabei über einen Satz gestolpert, der mich aus deiner Feder gewundert hat. Du schreibst, wer kärglich sät, der wird auch kärglich ernten. Und wer reichlich sät, der wird auch reichlich ernten. Ist das ein damals gängiges Sprichwort? Hört sich ja erstmal eingängig und logisch an. Wenig bringt wenig und viel bringt viel. Aber ist das wirklich so? Frage ich dich. Solche Sprüche höre ich heute auch noch. Etwa, von nichts kommt nichts. Oder wer fleißig lernt, wird auch belohnt. Oder wer viel investiert, der wird auch Erfolg haben. Ist das wirklich so? Wir haben am letzten Sonntag gewählt. Bei dem einen hat sich der Einsatz ausgezahlt. Andere stehen mit leeren Händen da, obwohl auch sie um Stimmen geworben haben. Und wir feiern Erntedankfest. Wie steht es da mit dem Ertrag? Hat der, der reichlich gesät hat, auch reichlich ernten können? Je mehr der Bauer sät, desto mehr Erfolg hat er am Ende? So zu denken ist menschlich. Man möchte ja so gerne, dass Aufwand und Ertrag in der Waage sind und dass es gerecht zugeht. Aber das Ergebnis ist nicht selten ganz anders. Manch ein Bauer wird davon am Erntedankfest ein Lied singen können, weil es anders gekommen ist, vielleicht weniger als erhofft oder mehr als befürchtet. Lieber Paulus, verstehe mich bitte nicht falsch. Es steht mir nicht an, dich, den großen Missionar und Apostel, zu kritisieren. Aber Jesus hat ja in seinen Predigten auch viel von Säen und Ernten gesprochen. Und diesen Jesus hast du ja verkündet. Mir fallen da einige Gleichnisse ein, die von Jesus überliefert sind. Jesus erzählt von einem Sämann, der aufs Feld ging, um zu säen. Er sät gewiss nicht kärglich, aber da sind die Vögel, die die Saat fressen, ein Teil der Saat verdorrt in der Sonne, ein anderer Teil wird von Dornen überwuchert und erstickt. Die Ernte ist nicht nur kärglich, sondern fällt ganz aus. Das kann passieren, aber dann auch wieder das Gegenteil. Die Ernte kann so riesig sein, 100-fach höher als normal, unglaublich. Unglaublich, aber nicht berechenbar. Und dann vergleicht Jesus das Reich Gottes mit dem Wachsen der Saat. Er sagt, mit dem Reich Gottes ist es wie mit bei einem Bauern. Er streut die Körner auf das Land, dann legt er sich schlafen und steht wieder auf, Tag aus, Tag ein. Die Saat geht auf und wächst, aber der Bauer weiß nicht, wie das geschieht. Ganz von selbst bringt die Erde die Frucht hervor. Zuerst den Halm, dann die Ehre und zuletzt den reifen Weizen in der Ehre. Und ein anderes Gleichnis geht so. Mit dem Reich Gottes ist es wie bei einem Senfkorn. Wenn es in die Erde gesät wird, ist es das kleinste aller Samenkörner, die ausgesät werden. Aber wenn es ausgesät ist, geht es auf und wird größer als alle Sträucher. Es bringt so viele Zweige hervor, dass die Vögel in seinem Schatten ihr Nest bauen können. Apropos Vögel, Jesus hält sie für beispielhaft im Blick auf unser menschliches Sorgen. Sie säen nicht, sie ernten nicht, und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Lieber Paulus, man hofft, aber damit rechnen, dass es so kommt, kann man nicht. Ich glaube, das war bei dir nicht anders. Es ist ja plötzlich so ganz anders in deinem Leben gekommen. Du hast dich nicht dagegen gewehrt, hast es zugelassen und bist deinen neuen Weg gegangen, ganz im Vertrauen auf Gott. Und alleine hättest du das ja auch nie geschafft, so hast du es ja auch selbst geschrieben. Es war Gottes Kraft, die in dir und durch dich gewirkt hat. Du warst weit davon entfernt, dir selbst auf die Schultern zu klopfen, da, wo Menschen sich dir angeschlossen haben, wo sie sich haben taufen lassen, wo die Gemeinde gewachsen ist, wo die Saat aufgegangen ist. Gott nimmt uns Menschen in Anspruch. Er bedient sich unserer Gaben, so vielseitig sie sind. Ich glaube, das Gelingen ist jedes Mal auch immer wieder ein Anlass zur Dankbarkeit. Das war bei dir, lieber Paulus, nicht anders. Und so feiern wir dankbar und zufrieden, auch demütig und voller Vertrauen Erntedank. Und danken auch dir für deine tiefgründigen Gedanken, lieber Paulus. Bis zum nächsten Mal grüßen wir dich in herzlicher Verbundenheit in Christus Jesus, unserem Herrn und Bruder. Amen. Wir singen bzw. hören das nächste Lied aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 268, die Strophen 1 und 4 und 5. Strahlen brechen viele aus einem Licht. Unser Licht heißt Christus.
Strahlen Licht, unser Licht ist durch. Strahlen aus und wir sind. Wir leben viel aus einem Geist von Jesus Christus, die viele Geist und eich Glieder sind doch nur Glieder. Glieder sind es für doch nur ein Sinn.
Lasst uns beten. Wie sind deine Werke? Du hast sie an und deine Güter. Da Verantwortung Schöpfung bewahren. Dass deine Wunder geraten ist, oft mehr als das Thema im Wohlstand. Dann fehlt das Nötigste, Kinder und Jugendliche auch zu essen, es zum Leben. Ihre Nöte wegzusehen, nicht versagen beim Last frohem Herzen und Verantwortlichen um Einsicht, Mittel und Verhältnisse bei uns. Und unser geheiligt. Dein Wille geschehe, so auf Erden. Tägliches Brot gib uns und vergib uns, wie auch wir Verschuldigern. In Versuchung uns von dem Bösen ist das Reich und die Herrlichkeit. Und so bitten wir dich, segne uns und behüte dein Angesicht leben und sei uns gnädig. Uns dein Freund und schenke uns Amen. Alles Gute zum nächsten Mal in 10 Tagen. Nachspiel. Aus mit 70 im Gesangbuch ist des Herrn, auf dem wir leben. Zum Dienst bereitet ist die Zeit.